Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache für unsere Rolling Pin Convention. Die Rolling Pin Convention Austria am 13. und 14. Mai in Graz ist mit mehr als 50 Top-Speakerinnen und Speakern, 4 Welten, 4 Bühnen sowie 8000 begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern das mit Abstand größte Gastronomie-Symposium Österreichs. Tauche ein in unsere unterschiedlichen Welten und erfahre von den kreativsten Köpfen in mitreißenden Demonstrations, Keynotes, Talks und Masterclasses, wohin die Reise der Gastronomie in Zukunft geht. Entdecke auf unserer mehr als 6000 Quadratmeter großen interaktiven Expo Area die spannendsten Produzenten und Lieferanten, die dich und deine Gäste garantiert in Staunen versetzen. Sichere dir jetzt am besten dein Early Bird Ticket. Du wirst begeistert sein, das können wir dir versprechen. Alle Infos findest du in unseren Shownotes und auf www.rollingpinconvention.at. Und jetzt geht's zurück zum Podcast. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist einer der prägnantesten Stimmen der deutschen Gastronomie. Man kann es nicht anders sagen. Er ist Sohn einer alteingesessenen Gastronomenfamilie am Kaiserstuhl. Seine Mutter war übrigens Deutschlands erste Sterneköchin. Und er selbst ging zunächst einen sehr, sehr beeindruckenden Weg in der Sternegastronomie. Er lernte bei französischen Granden wie Paul Lacombe, Paul Bocuse oder Michel Gérard. Zurück in Deutschland feierte er als Küchenchef und Küchendirektor namhafter Betriebe sehr große Erfolge, Michelin-Sterne inklusive, und überhaupt zählt er heute zu den Granden der deutschen Küche, die er maßgeblich mitrevolutioniert hat.
Alles lange her,
bis er der Sternegastronomie ganz bewusst den Rücken kehrte. Und zwar ziemlich radikal. Wie es dazu kam, wird er uns heute natürlich selbst auch ein bisschen erzählen. Heute jedenfalls führt er den Falkenhof. Hier hält er auf Weiden und Wiesen Rinder, Hühner und Schweine, zelebriert mit seiner Küche das Kochhandwerk in seiner reinsten Form, ganz ohne Shishi, ganz ohne Vierlefanz, denn davor graust ihm, kann man fast schon sagen. Er ist Grand Seigneur und Enfant Terrible gleichermaßen. Er findet, Essen ist Politik. Und er hält nicht sonderlich viel von veganen Ersatzprodukten. So, ich freue mich unglaublich, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, the one and only, Franz Keller.
Danke, dass ich dabei sein darf, mit einigen Schwierigkeiten hier, weil wir sind ja in der tiefsten Walachei mit dem Falkenhof und mit dem Internet und Telefon und so klappt's manchmal, Gott sei Dank, nicht so gut. Dann hat man seine Ruhe, aber jetzt brauchen wir's ja.
Manchmal klappt's nicht, ja. Und das ist nicht so schlecht, sagst du, Franz. Ja. Man hat seine Ruhe, man kann sich auf das fokussieren, was nicht sonderlich viel mit Shishi und Vierlefanz zu tun hat.
Genau.
Bist du ein sehr analoger Typ? Magst du das Digitale nicht sonderlich?
Das kann ich leider nicht behaupten, weil ich bin da ganz schön viel unterwegs. Ich habe sogar in meiner kleinen Adlerwirtschaft ganz am Anfang vor 20 Jahren schon Reservierungen über die Mails eingeführt, ja, weil es einfach einfacher war, wie ständig da Telefonseelsorge zu machen und mitten im Service Reservierungen anzunehmen und alles. Das hat man mir damals auch übel genommen, aber nur die Alten hatten etwas Schwierigkeit damit und man hat sich dran gewöhnt. Und heute gibt es Reservierungssysteme und kein Mensch geht mehr ans Telefon. Also ja, war ich also da schon ganz schön früh dabei.
Also es hat schon auch seine positiven Seiten, diese ganze exzessive Digitalentwicklung.
Ja, natürlich. Das ist erstens kann man es nicht aufhalten, zweitens muss man das Beste draus machen. Und das einzige Veränderliche im Leben und das einzige Beständige im Leben ist die Veränderung. Und da sollte man halt schon, soweit es notwendig ist, mitmachen. Wobei die Notwendigkeit ganz schön abgewogen werden muss.
Ja, du hast jetzt da eine sehr ausbalancierte Sichtweise. Wenn man dir genau zuhört, hast du die in sehr vielen Punkten. Aber offenbar gibt es sehr, sehr viele Interviews mit dir, bei denen Journalisten und Journalistinnen sehr gerne ein bisschen die Headline dann übertreiben. So wie vor kurzem, da ist das ja, ich möchte sagen, fast schon viral gegangen. Ein vermeintlicher, muss man sagen, vermeintlicher Sager von dir, vegane Ernährung ist dumm, glaube ich, war die Headline.
Genau.
Wer sich vegan ernährt, ist dumm und sich vegan zu ernähren ist sowieso schrecklich und dumm.
Das stimmt.
Da mal auf, was ist denn da passiert?
Ja, das stimmt auch so. Also ich denke jedes Mal, wenn ich ein Kalbspries oder meine Lyoner Wurst reinbeiße und sage, was sind das für arme Menschen, die sich auf so einen Holzweg begeben, wenn sie sowas noch nie probiert haben vorher. Wenn sie dann immer noch der Meinung sind, auch aus weltverbesserungstechnischen Gründen, man sollte darauf verzichten, dann bin ich damit auch einverstanden. Aber man sollte es wenigstens mal probiert haben, um mitreden zu können. Und was halt daran ganz schlimm ist, ist, dass dann halt immer so nur eine Phrase rausgenommen wird. Mir geht's ja nur um diese ganze Food-Industrie, die jetzt plötzlich wieder vegane Würste und Schnitzel und was weiß ich was herstellt oder Analogkäse, der meines Erachtens noch nicht mal den Namen Käse tragen darf, da reg ich mich auf drüber. Und wer nun mal veganistisch unterwegs ist, der braucht kein Schnitzel und auch keine Wurst, sonst ist das einfach nur ein verlogener Kram und sonst gar nichts. Ich weiß, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber manchmal sollte man halt dann auch zu seinen Dingen stehen. Die meisten Menschen, die heute sich vegetarisch ernähren, das akzeptiere ich und finde ich auch gut, tun es einfach, weil die sagen, es läuft viel verkehrt mit unserer Ernährung, wir haben billigstes Fleisch, das hat nichts mit Tierwohl und alles zu tun. Das ist fast immer der Grund, warum sich die Leute vegetarisch ernähren. Und das kann man auch und sollte man auch akzeptieren. Nur ich glaube, das verändert nichts an der Sache. Das verändert für einen selber etwas, um mit einem besseren Gewissen vielleicht abends ins Bett gehen zu können. Aber man sollte da weitaus mehr machen und nicht nur mit solchen augenwischerischen Dingen da umgehen und dann auch noch sehr, sehr radikal werden. Also ich war schon immer nicht gerade unradikal, aber als dieses Ding da viral ging mit 30.000 Likes und was weiß ich was oder Klicks, da hat man mir auch Briefe, persönliche Briefe geschrieben auf die alte Art und Weise, also nicht nur per Mail, wo man mir den Tod gewünscht hat und von wegen, ja, es dauert ja eh nicht mehr lange in deinem Alter, in ihrem Alter, doch, genauso.
Nein.
Und daran sieht man eigentlich das Schreckliche an dieser Entwicklung, dass das einfach so radikal ist. Und deshalb nenne ich es ja auch Vegetarismus. Und das ist das Schlimme. Und ich habe jetzt sogar angefangen, vegetarische Kochkurse bei mir auf dem Falkenhof zu geben.
Gibt es, habe ich gesehen. Ja. Auch so Gemüse-Masterclasses. Ja?
Ja, wir machen ja sowieso, also wenn ich ein Menü mache, haben wir mindestens 6, 7 vegetarische oder Gemüseteile da drin. Das Fleisch wird immer weniger. Sogar ganze Fleischgänge habe ich abgeschafft. Ich mache Graubenorsotto. Wir machen schon ganz, ganz viel. Aber das muss man doch nicht radikal machen. Und ich habe einen Steuerberater aus Frankfurt, der war früher sogar mal rohköstlerisch unterwegs, bis ich ihn vom Gegenteil überzeugen konnte, weil der hat am Schluss ausgesehen wie ein vertrockneter Kaktus. Und inzwischen ist er vegetarisch, isst aber selber keine Eier und alles. Also eigentlich ist er auch schon vegan unterwegs, aber wir sprechen nicht davon. Und bei dem habe ich jetzt auch mal und für den habe ich auch mal einen Kochkurs gemacht, vegetarisch. Und dann habe ich gesagt, hey, warum soll ich das nicht auch auf dem Falkenhof machen? Mir haben einige dann gleich hämisch geschrieben, der muss überleben, der hat Probleme, jetzt macht er schon vegetarisch und so. Das ist alles Quatsch. Es macht mir selber Spaß. Und natürlich muss ich mich zurückhalten bei meinem guten Fleischkonsum für mich selber. Und das tue ich ja auch schon lange. Aber weniger ist mehr. Und darum gebe ich das, um den Leuten einfach zu zeigen, verdammt nochmal, wenn ich Kochkurse mache und hinterher kommt die Reaktion, kommt die fast immer, ja, ihr Fleisch, das können wir ja sowieso kaum bekommen und kriegen, aber das Vegetarische, was ihr da drin gemacht habt, ihr Tomatenzugo, was ich seit 25 Jahren mache, das sind einfach tolle Sachen. Und das hat einer der Teilnehmer hat das gleich für seine Kinder gemacht zu Hause. Jetzt muss er es einmal die Woche machen. Ist doch perfekt.
Ja, ja. Also ich glaube, da gibt es ja auch natürlich dann schnell ein Missverständnis. Worauf du ja aus warst, war ja eben eine Kritik dieser sehr stark dieses industriellen Wachstumszweiges von Ersatzprodukten, das man jetzt meines Erachtens ja auch wirklich zu Recht kritisieren kann. Und du hast ja nicht per se eine gemüsebasierte oder pflanzenbasierte Ernährung kritisiert. Also ich meine,
natürlich nicht.
Es gibt ausreichend pflanzenbasierte Klassiker, die mehr als ihre Daseinsberechtigung haben, also von Ratatouille über, ich weiß nicht, einen Krautstrudel, der nicht immer mit Schweinefett und Speck gemacht werden muss, pipapo und so weiter. Da gibt es ja ganz, 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 ganz viele. Was viele, die diese Headline gelesen haben und sich darüber aufgeregt haben, ja gar nicht wissen, ist, dass du ja ein sehr, sehr engagierter Befürworter einer gesunden, ausgewogenen Ernährung auch bist. Du hast ein großartiges Buch geschrieben, du hast zwei großartige Bücher geschrieben, aber eines davon hat wirklich sich als Bestseller und Longseller entwickelt, mit dem Titel Vom Einfachsten das Beste. Im Jahr 2018, glaube ich, ist das erschienen. Da sprichst du unter anderem auch davon, dass in Deutschland und in vielen Teilen von Europas nur noch industriell gefertigte oder viel zu viel industriell gefertigte Lebensmittel konsumiert werden. Du gehst so weit und sprichst sogar von einer kollektiven Essstörung,
ja, klar,
die in Deutschland wütet.
Das wurde ja auch installiert, um einfach, also ich bin jetzt keiner davon, so wie mein alter Chef, der gesagt hat, die Frauen gehören nicht in die Küche, was er übrigens auch irgendwann mal schnell zurückgezogen hat, als seine alte Chefin, die Mère Brassier, ihm dann mal eine rübergezogen hat und hat gesagt, was willst du denn? Dann hat er ganz heim, ja, und dann hat er gleich zu mir heimlich gesagt, wo ich mit der Wühlermaschine.
Die Maschine gesehen auf Deutsch. Ja. Nein. Aber der Mère Brassier war, glaube ich, nicht gut Kirschen essen, wenn sie
nee, in der Stimmung war. Natürlich. Und dann hat er es aus PR-technischen Gründen, was man damals ja noch gar nicht wusste, dass das PR ist, hat er das ein bisschen umgedreht. Wir haben eine Revolution erlebt, dass Frauen auch gebraucht werden in der Arbeitswelt, dass sie da die auch teilnehmen sollen, das gleiche Geld verdienen, alles wunderbar. Nur dabei ist eins verloren gegangen, die Tradition zu Hause, das Kochen zu lernen von der Mutter in der Familie. Und deshalb essen wir fast alle täglich verkehrt, weil wir denken, Kochen ist Quatsch, braucht keiner mehr. Ich arbeite zurzeit für eine Firma, den Namen sage ich lieber nicht, die Küchen entwickeln, die Küchen bauen. Da rennen massenhaft Ingenieure rum. Aber glauben Sie, dass einer davon mal kocht und die bauen Küchen? Das ist so, wie wenn ein Blinder irgendwie Autos baut. Ja. Gut, kann man jetzt nächstens auch machen, da braucht man die Augen nicht mehr.
Wird auch gehen, ja.
Ich hoffe nur, dass man nebenher einen schönen Cocktail trinken kann und nicht dann auch noch nicht trinken darf. Dann wäre es wirklich eine Revolution. Aber wahrscheinlich kommt das auch wieder nicht. Nicht alle Träume werden erfüllt. Aber es ist wirklich so, dass das Kochen einfach uns beigebracht wurde, ist Quatsch, braucht man nicht, kostet viel Zeit. Und die Menschen kommen meistens erst wieder zum Kochen, wenn sie plötzlich eine Familie gründen, wenn sie kleine Kinder haben. Dann denken sie auf einmal drüber nach, oh, wir wollen denen das Beste bieten. Und dann fangen sie an zu kochen.
Oder wenn sie krank werden.
Und ja, mein Freund hier, der Professor Nüssler, der in der Krebsforschung ist und war, jetzt ist er pensioniert, er hat ja immer gesagt, Die beste Prävention ist das Essen, was wir uns ernähren gegen diese ganzen Krankheiten, auch gegen Krebs und alles. Und das ist halt alles im Hintergrund. Und heute latschen sie alle mit ihren komischen Bechern rum und saufen einen Kaffee im Stehen und Gehen, den man keinem Esel ins Ohr schütten würde, und bezahlen einen Haufen Geld dafür und nehmen sich noch nicht mal die Zeit, sich selber einen Kaffee zu machen und den in Ruhe zu trinken. Das sind Entwicklungen, die einfach furchtbar sind. Und dann sagen mir die Leute bei den Kochkorn, ja, bei Keller, ich habe keine Zeit zum Kochen. Dann sage ich, na, sagen Sie mir mal Ihren Tagesablauf. Da ist so viel Quatsch dazwischen, den man sich einsparen könnte. Auch diese ganzen Helikoptereltern, die Kinder abholen, bringen, was weiß ich was. Mein Gott, ich hatte eine Jugend. Heute freue ich mich. Damals fand ich es nicht immer so gut, dass sich keine Sau um mich gekümmert hat. Aber wenn ich heute überlege, wie toll es mir ginge, gab nur immer einmal im Jahr gab's ein Deadline, und das war die Zeugnisübergabe. Das war dann halt Mist. Ne? Da war die Hölle los, und da gab es auch Sänge dann. Aber unterm Jahr hat sich da kein Mensch drum gekümmert. Also wenn ich lernen wollte, dann habe ich gelernt. Und wenn ich nicht lernen wollte, dann habe ich halt nicht gelernt und habe mich selber beschäftigt. Ja. Und heute ist alles irgendwie eingekästelt, geht alles seinen Ablauf. Und wir haben keine Zeit mehr, uns anständig zu ernähren. Und alleine die Freude dabei zu haben, etwas zu machen und es dann zu essen. Ich esse ganz selten, wenn ich am Kochen bin. Also ich probiere. Auch wenn ich Kochkurse mache, probiere ich mit den Leuten, die essen das. Wenn die weg sind, koche ich mir noch was. Aber meistens sogar etwas, was ich halt gerade nicht gekocht habe, was ganz anderes. Letztens habe ich meinen Fischhändler so lange geärgert, bis ich Matjes bekommen habe, weil ich so einen Bock auf Matjes hatte, wieder, weil ich die, jetzt geht ja erst los mit der Saison. Ja. Wahrscheinlich hat er noch ein paar alte vom letzten Jahr ausgegraben, weil die muss man ja sowieso immer erst schockfrosten, bevor man sie essen darf heute. Mhm. Wegen diesen kleinen Tierlein, die da drin sind, so ähnlich wie bei dem Schweinefleisch mit den Trichinen. Mhm. Und da habe ich mich so drauf gefreut, die habe ich so gegessen mit blanchierten Zwiebeln, die habe ich mir dann mit Joghurt gemacht. Einfach diese Freude, wenn die Saison irgendwie wieder losgeht, was es jetzt gibt. Und ich kann in Ferien niemals 14 Tage in einem Hotel sein und nur essen. Das geht nicht. Ich habe da immer eine Wohnung. Ich nehme meistens sogar mein Material mit, weil diesen Ikea-Dreck, den man in Ferienwohnungen kriegt oder so, mit dem kannst du sowieso nicht kochen. Also einfach, weil ich sage, nach 2-3 Tagen, jetzt mache ich mir wieder was. Mhm. Und das ist Bestandteil. Und wer selber kocht, der wird es auch immer wieder tun, weil er auch dann sein eigenes Können, seinen Geschmack so schult, dass er sich nicht mehr diesen Dreck gefallen lässt, den man an ganz, ganz vielen Ecken heute einfach praktisch und schnell angeboten bekommt.
Ja, ja. Praktisch ist natürlich ein bisschen so ein Schlüsselwort. Es soll schnell gehen, praktisch sein, am besten auch noch schnell gegessen werden können. Also alles Werte, die ein bisschen gegen die Tischkultur geht auch, die
natürlich.
Du vertrittst. Ich fand's auch
Ernährung geht nebenher, stimmt aber nicht. Ja, das ist Bestandteil unseres Lebens. Kein Auto fährt, wenn du keinen Sprit reintust. Mhm. Und wir, wenn wir gut fahren wollen, wenn wir gut leben wollen, dann kommt es unglaublich auf die Ernährung an. Und dass man das heute so wegrationalisiert hat, hat halt etwas mit unserem Konsumverhalten zu tun, das natürlich auch gesteuert wird in die Richtung. Ich habe auch mal Stress. Ich habe auf der Autobahn immer mein Kaffee dabei. Ja. Ich habe mein Wasser dabei. Ich mache mir sogar meine Sandwich, weil es gibt nur ganz, ganz wenige Raststätten, wo du das Gefühl hast, hier kriegst du wenigstens einen guten Kaffee oder einen guten Espresso und was weiß ich was. Und deshalb, je mehr man selber macht, und natürlich brauchen wir ein Guide Michelin und Goemio und was weiß ich was, weil die meisten leider keine Ahnung haben, was wirklich gut ist, was auch schrecklich ist. Aber wer sich selber ernährt und kocht, kriegt ein Gefühl für Qualität. Und dann kann er auch mitreden, sicherlich auch in einem Restaurant und so.
Ja, du hast jetzt auch was Spannendes angesprochen vorhin. Deine Jugend, deine Kindheit, du bist, wie ich es in der Anmoderation erwähnt habe, in einer Gastronomenfamilie groß geworden, am Kaiserstuhl im Adler, also einem Traditionsbetrieb, den man bis heute kennt. Du hast ja dann dort auch, glaube ich, die ersten Sterne erkocht nach deiner Rückkehr, aber da greife ich jetzt ein bisschen vor.
Nee, das war anders. Meine Mutter hat schon einen Stern gehabt, als ich kam, weil die Geschichte steht ja, glaube ich, in meinem Buch. Wir sind ja eigentlich nur so frankophil geworden, weil wir ganz viele Jäger aus dem Elsass hatten, die bei uns gewohnt haben. Aber die haben bei uns nur gewohnt, wenn sie mit den Freundinnen unterwegs waren. Wenn sie mit der Familie unterwegs waren, haben sie im Elsass. Ja, die Leute hatten noch Kultur. Die sind unmöglich ins gleiche Restaurant, und gleiche Hotel mit der Frau und mit der Freundin gegangen. Erstens macht man das nicht und zweitens ist es hochgefährlich. Ja. Und die haben dann wirklich über den Rhein gemacht. So ist der Erbprinz in Ettlingen entstanden, so ist am Titisee Hotels entstanden, in Hinterzaden und auch der Schwarze Adler durch die Franzosen, die nach dem Krieg zu uns kamen zum Essen. Und die haben meine Eltern mitgenommen nach Frankreich, um denen zu zeigen, ey, wir wollen nicht nur Schäufele und Kartoffelsalat und Schinken, sondern wir hatten ja auch eine Metzgerei dabei, sondern wir wollen schon ein bisschen bekocht werden. Und dann hat einer der Gäste, der Monsieur Dronsin, das war ein Uhrenfabrikant aus Besançon, der übrigens eine sensationelle Freundin hatte, die sah aus wie Sophia Loren, eine spanische, darf man das noch sagen, Zigeunerin, aber eine ganz tolle Frau. Und die war ein Kopf größer und der Stammtisch am Sonntag blieb immer gefährlich lange, bis 20 Minuten nach 12, obwohl daheim schon die Frau getobt hat, weil das Essen auf dem Tisch stand. Weil der stand halt leider immer erst sehr spät auf. Ja. Und dann kam die mit ihrem Handtäschchen rein, stolziert, der ganze Stammtisch hat gestrahlt und dann aber schnell bezahlt und ab nach Hause. Und der Mann hat meine Mutter und meinen Vater mitgenommen und hat gesagt, hey, der Michelin, ihr braucht einen Stern, ihr müsst noch besser kochen. Und so haben wir ein Menü dann kreiert, weil übrigens der Michelin zu uns kam und hinterher dann meinem Vater erklärt hat, also um einen Stern zu bekommen, müsste man, ist heute fast unvorstellbar, aber es war wirklich so, dann müssen sie ein Menü machen. Mhm. Und Menü ist ja zum Teil in Deutschland heute noch ein Schimpfwort. Also mein Vater hat dann drei Gänge, oder vier waren es, glaube ich, sogar. Und ein Gericht hat damals zwischen 8 Mark 50 und 12 Mark 80 oder so gekostet. Also ich rede jetzt von den 60er Jahren. Mhm. Ja? Mhm. Und dann ist er auf die geniale Idee gekommen, das isst ja eh keiner, wir machen das ganze Menü so teuer, wie sonst das teuerste Gericht kostet. Mhm. Und das hat natürlich die deutsche Seele sofort auf den Plan gerufen. Hey, da kriegen wir ja vier Gänge, kostet so viel wie sonst das Cordon Bleu oder weiß der Teufel, was das war. Und dann, das gab dafür eine badische Leberknödelsuppe, badische Weinbergschnecken und dann gab es das Lamm Navarin. Lamm Navarin ist in einer automatisierten Soße ein Lammeintopf mit den Gemüsen, mit Bohnen, mit Kartoffeln, mit allem drum und dran. Und als Dessert gab es übrigens flambierte Schwarzwälder oder Kaiserstühler Sauerkirschen mit Kirschwasser flambiert und dazu gab es Vanilleeis. Und jetzt denken Sie mal drüber nach, was das für ein Vanilleeis war in den 60er Jahren. Das kam von Langnese, weil kein Mensch wusste, wie man Eis macht damals. Ja, ja. Also wenigstens nicht in unserer Gegend. Und dafür, und das Ganze hat, glaube ich, 14 Mark 50 gekostet. Ja. Und, aber das lief dann auch. Es lief. Mhm. Ne? Mhm. Und die Einheimischen haben ja damals gesagt, der Schwarze Adler, hat keiner der Einheimischen gesagt. Für die Einheimischen war das die Adlerwirtschaft. Und viele Jahrzehnte später, nachdem ich gesagt habe, ich mache mich wieder selbstständig, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Schickimicki-Großläden, die einen Haufen Geld fressen, wo du Sponsoren brauchst, damit das überhaupt funktioniert, weil dein Geld kannst du eh nicht verdienen. Da mache ich jetzt wieder eine Wirtschaft auf und die heißt Adlerwirtschaft, also so wie die Einheimischen das genannt haben. Und dann habe ich übrigens was ganz Ähnliches gemacht. Ich habe auf die Karte in der Adlerwirtschaft keine Einzelpreise geschrieben. Ich hatte 5 Vorspeisen, 3 Hauptgerichte, 1 Käse und 2 Dessert. Und das Ganze hat, glaube ich, am Anfang 28 Mark gekostet.
Okay, also und für 4 Gänge.
3 Gänge, also 3 Vorspeise, Gänge, ja. Hauptgericht und Dessert. Ja. Ne? Ja. Ja. Und dann haben alle gesagt, boah, das geht doch. Übrigens habe ich gehört, dass das sogar verboten war. Das hätte ich gar nicht machen dürfen. Aber wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Nein, weil du musst die Einzelpreise ausschreiben.
Ah, okay. Ne? Okay. Das war 70er, richtig? So Mitte 70er war das?
Ja, also wo ich aufgehört habe, 80er. Ich glaube eher 80er, ja. Wo ich einfach im Kronschlösschen aufgehört habe, nachdem schon die Bühler Höhe nicht funktioniert hat, das Kronschlösschen auch nicht. Da einfach einen Haufen Geld reingesteckt und plötzlich war der Koch zu teuer, weil er zu teuer gekocht hat und lauter so ein Kram. Ja. Da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann kamen natürlich die Gäste und haben gesagt, ja, aber Herr Keller, wir haben gar nicht so viel Hunger. Wir möchten eigentlich nur ein Hauptgericht. Und genau deshalb habe ich das gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, dann essen Sie doch nur ein Hauptgericht. Kostet aber auch 28 Mark. Mhm. Weil wenn Sie sich mit Ihrem Hintern auf meinen Stuhl setzen, da ist Strom, da ist Wärme. Wir kochen für Sie, da rennen Kellner rum, da rennen Köche rum. Ich brauche mindestens 28 Mark, damit Sie hier 2-3 Stunden verbringen können. Ne? Oder die Dame, ja, ich möchte aber eigentlich nur einen Salat. Dann habe ich gesagt, natürlich mache ich Ihnen einen großen Salat, aber der kostet halt dann auch 28 Mark. Und so habe ich das etabliert und ich habe heute noch Kollegen hier in der Gegend um den Hof, 14 Kilometer weiter leider, der ist zwar jetzt etwas teurer wie die Norm, aber der macht immer noch Riesenportionen. Der sagt zu mir, Franz, ich bin auf dem Land. Wenn ich jetzt noch teurer werde und die Portionen kleiner machen, dann schlagen die mich tot oder der Laden ist leer. Also er hat es nicht geschafft, den Leuten 2 Gänge zu verkaufen. Und das ist das Hauptproblem in der normalen Gastronomie. Eine Portion, viel und schnell und fertig. Und damit fängt es eigentlich an, sich nicht richtig zu ernähren, ne? Und dann nur auf den Preis und die Zeit zu gucken. Und wenn ich hinkomme, sage ich, du machst die Hälfte und fertig und verlangst den gleichen Preis. Da macht das meistens nicht viel kleiner, aber gibt mir automatisch noch 2 Vorspeisen vorne dran, 2 kleine, damit er Zeit hat auch zu machen. Und die Gäste nebendran wundern sich, warum sie nur eine Sache essen. Dabei liegt es an ihnen selber.
Eine total aktuelle Herangehensweise, die auch total in diese aktuelle Diskussion gut hineinspielt, weil ja gerade auch momentan die Gastronomie zu kämpfen hat mit Preiserhöhungen. Wie viel darf ich noch verlangen mit den Steuererhöhungen und so weiter? Das hat sich, das mit den 28 Mark, das hat dann auch funktioniert, richtig?
Ja, natürlich hat es funktioniert. Ja. Mit Schmerzen. Ich habe 4-5 Jahre gebraucht, bis es kapiert wurde. Mhm. Und irgendwann waren dann 48 draus geworden. Ich weiß nicht, was es jetzt kostet bei meinem Sohn. Der macht es immer noch. Mhm. Also du kannst à la carte, aber du kannst auch, inzwischen macht er auch à la carte. Aber mit dem großen Adleressen, dann kriegst du alles in ganz kleinen Portionen. Also der hat es weiterentwickelt und gerade jetzt, du hast es gerade angesprochen, es ist überlebenswichtig jetzt. Ich habe gerade heute Morgen schon im Bett, war ich mal wieder auf Instagram und Facebook mal kurz und habe mich sofort tierisch aufgeregt, weil unser DEHOGA-Verband in Deutschland eine Statistik rausgebracht hat, wo natürlich wirklich die Umsätze zurückgegangen sind. Man tut das alles auf die Steuer drauf machen. Es ist nicht nur wegen der Steuer, es ist ganz einfach das Leben, die grundlegenden Dinge wie Sprit und weiß der Teufel was und Strom sind in Deutschland so teuer geworden, das Geld muss irgendwo eingespart werden und die Deutschen hatten schon immer am leichtesten und die beste Möglichkeit am Essen zu sparen. Die wollen trotzdem in Urlaub, die wollen trotzdem ihren Pauschalflug haben, also wird gespart am täglichen Leben. Ne? Und das ist eine Reaktion. Und dass wir Gastronomen, wenn wir jetzt kein Personal mehr haben, auch mit anderen Öffnungszeiten reagieren müssen. Ist doch auch ganz klar. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ich habe schon vor 18 Jahren habe ich angefangen, meinen Laden 3 Tage zuzumachen, weil ich einfach hatte damals keine Lust mehr, mit viel Personal zu arbeiten, ständig aufzupassen, dass die was verkehrt machen. Oder wahrscheinlich war ich auch nicht der Netteste und es haben sich nur die wirklich Guten bei mir lange ausgehalten. Ich habe mich konzentriert auf das Wesentliche, auf die, die mit mir konnten. Und ich habe damals auch 3 Tage schon zugemacht, weil ein Tag war für die Überstunden. Wir haben es tatsächlich geschafft, an 4 Tagen fast 60 Stunden zu arbeiten. Konzentriert, weil wir durchgehend auf hatten. Ja, und ja. Das ganze Personal hat sich gefreut, dass sie endlich mal 3 Tage frei haben. Der Chef hat natürlich nur in Wirklichkeit einen frei gehabt. Ja, ja. Am anderen habe ich eingekauft und am dritten Tag habe ich schon angefangen, Mise en place und den ganzen Kram zu ordnen, Büro und was weiß ich was zu machen. Mhm. Aber wir haben uns konzentriert auf die Tage Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja? Ja. Und das lief. Und mein Sohn hat jetzt ein ähnliches Konzept. Er hat nur auch am Sonntag zugemacht, was viele nicht so gut fanden, weil da hat man halt am meisten Zeit zum Essen, obwohl der Samstag wirklich der wichtigste Tag ist. Weil da denken sie alle, da können sie am Sonntag dann den Rausch ausschlafen, müssen nicht aufstehen und so. Mhm. Und ich habe damals am Sonntag meistens durchgehend gemacht bis 20 Uhr. Und das hat auch gepasst, weil da wollten sie alle zu Hause sein, damit sie am Montag wieder frisch sind. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten, auf diese Zeit zu reagieren. Mein Freund und ehemaliger Oberkellner in Köln, der Vincent Moissonnier in Köln, hat seinen Stern auch zurückgegeben und macht jetzt genau das Gegenteil. Er hat nur noch mittags von 12 bis 17 Uhr auf. Basta. Warum? Ja. Weil alle zu haben und alle nur noch abends aufhaben. Und dann hat er gesagt, dann habe ich auch ein bisschen mehr Lebensqualität, dann habe ich auch mal abends frei und nicht nur 1-2 Mal die Woche. Also diese Veränderungen sind logisch, die kommen und um zu überleben, müssen wir das auch alles mitmachen. Aber über diese Aufregung heute Morgen, wo man gesagt hat, es wird jetzt immer mehr, wie nennt sich das Zeug wieder, dieses, was man einkauft. Also du gehst in die Metro, kaufst einen Beutel Pommes Gratin ein, haust die in eine Form rein, machst Käse drauf, ab in den Ofen. Das Zeug, das Convenient, das gab es schon immer in ganz bestimmten Läden und das wird es auch heute noch geben. Und ich zweifle daran, dass es jetzt mehr Läden gibt, die mit Convenient arbeiten, weil sie kein Personal haben. Wer gut kocht, kann das damit nicht ersetzen. Er kann es höchstens ersetzen, indem er eine kleinere Speisekarte macht, indem er weniger Öffnungszeiten hat, indem er mehr selber macht, weil man kann sich ja am besten und am leichtesten auch selber ausbeuten. Und dann hoffe ich nur, dass er die richtigen Preise nimmt, dass er wenigstens was davon hat.
Es ist spannend, weil du sprichst ja auch aus einer Perspektive mit jahrzehntelangen Erfahrung. Hast dadurch natürlich jetzt einen Blick auf diese sehr schwierige Situation, die deutsche Gastronomie durchläuft, die genau weiß, wo könnten die Hebel sein, weil du es auch aus einer jahrzehntelangen Perspektive kennst. Wie findest du, hat sich die deutsche Gastronomie für dich persönlich entwickelt in diesen letzten 4 Jahrzehnten? Findest du, sind die Deutschen immer noch so gestrickt wie damals, dass du sagst, sie schauen sehr stark auf den Preis, vielleicht noch zu stark? Oder findest du auch so in ernährungspolitischer Hinsicht, dass da doch ein bisschen was weitergegangen ist?
Also es ist schon weitergegangen. Das Publikum ist viel breiter aufgestellt, was inzwischen in die Gastronomie geht. Und ich rede jetzt von Gastronomie. Ich rede nicht von der Dönerbude und von der Currywurst, sondern ich rede wirklich von Leuten, die sich versuchen, gut zu ernähren. Natürlich gibt es auch viel, die müssen alle Sterneläden auf der Latte haben, damit sie mitreden können. Ist auch okay, es sind auch Gäste und unsere Gäste, die helfen uns. Es hat sich viel entwickelt, aber eins hat sich für mich in eine völlig schreckliche Richtung entwickelt. Ich habe bei einem Mann gearbeitet, der das Kochen mal revolutioniert hat. Nicht mit der Nouvelle Cuisine Française, die hat der Michel Gérard erfunden und alle sind draufgesprungen. Bocuse hat gesagt, die Gäste früher sind in ein Grand Hotel gegangen und wenn sie zum Oberkellner gesagt haben, ich möchte ein Omelette au Cerfeuil, dann ist er in die Küche und hat gesagt, macht mir bitte für Madame Schieß mich tot ein Omelette au Cerfeuil. Und dann haben die Köche, sind sie gerannt, haben geguckt, dass sie Cerfeuil kriegen, ein Omelette gemacht und fertig. Also die haben die Küche en demand gemacht und Bocuse hat es umgedreht. Bocuse hat gesagt, Entschuldigung, die Gäste kommen zum Koch und in ein Restaurant, um die Küche zu genießen, die der Koch dort bietet. Ja. Und das hat sich total gedreht. Es gibt immer noch ein paar Kollegen in der Drei-Sterne-Gastronomie, die ich hochschätze, die wirklich toll kochen können. Um das zu sagen, muss ich vielleicht dazu sagen, dass für mich bei der großen Küche immer ein gewisser Teil Klassik dazugehört. Also die Basis. Und wenn die da ist, dann stimmt schon mal einiges. Natürlich kann man die Beurre Blanc auch etwas leichter machen. Und dann schüttet man halt nicht den Teller voll, dass jeder schon mal 200 Gramm Butter drin hat, sondern man macht es kleiner. Aber ich möchte die Basis immer noch fühlen und schmecken. Und ich möchte nicht nur die Regionalität auf den Teller bekommen und das sind nur wenige Produkte und langweilig und was weiß ich was. Auch das kann man toll machen. Aber was sich total gedreht hat, ist, dass heute ein Drei-Sterne-Laden, du reservierst da und dann kriegst du einen Brief mit 18 Zeilen, wo du doch bitte deine Unverträglichkeiten und deine Besonderheiten vorher schon sagst, dass man sich drauf einstellen kann. Sag mal, geht's noch? Die Leute kommen in ein Restaurant zu einem Koch und wollen doch dem seine Küche genießen. Dann, wenn halt einer nun mal eine Unverträglichkeit hat, dann tut's mir wirklich leid. Aber ich bin kein Diätkoch. Hätte ich das sein wollen, dann hätte ich's gelernt. Aber ich möchte meine Spezialitäten machen. Und ja, ich habe es leider schon erlebt, dann kochst du wirklich auch, weil es ist ein toller Gast, der kann ja nichts dafür, dass er so eine furchtbare Frau hat, die nur Salat isst und was weiß ich was, dann machst du das auch, dann kochst du, wie nennt man es jetzt wieder, laktosefrei, ne? Und am Schluss im Service bestellt die Dame einen Cappuccino. Und Cappuccino war bei mir in der Adlerwirtschaft auch immer ein böses Wort. Da ist immer der Chef selber an den Tisch gegangen und hat erklärt, dass man einen Cappuccino maximal bis 11 Uhr morgens trinkt.
Wie es die Italiener zu tun pflegen. Ne?
Weil dann brauchen sie nichts essen, der Magen ist beschäftigt und sie können sich wieder mit Hunger auf das Mittagessen konzentrieren. Und ein Cappuccino in der Nacht nach einem großen Essen, da liegst du im Bett und der Ranzen pfeift dir die ganze Nacht und morgens stehst du auf und denkst, du warst in einem scheiß Lokal, Entschuldigung. Ne? Also bin ich an den Tisch gegangen und habe gesagt, bei mir gibt es kein Cappuccino. Und Madame, wir haben für Sie jetzt laktosefrei gekocht. Wir haben auch keinen Haferschaum. Na, dann sagt die zu mir, ach Herr Keller, ich habe sowieso eine Tablette genommen. Ich wäre am liebsten über den Tisch gesprungen und hätte die erwürgt. Ne? Wir haben Zirkus gemacht, damit er sich freut und nicht alleine kommen muss. Manche dürfen ja noch nicht mal. Und dann nimmt die Tabletten und wir haben für die extra gekocht. Das geht nicht. Und gerade jetzt, wir reden alle von wenig Personal und viel Arbeit, dann kochen die im Drei-Sterne-Laden, der sowieso meistens überhaupt nicht kommerziell möglich ist. Und dann kochen die auch noch Diätküche und was weiß ich was. Und ganz oft stellt sich's einfach noch als Furz heraus, weil die Leute wollen sich wichtig tun und was weiß ich was, was sie alles nicht vertragen. Ne? Also wenn mir einer sagt, hey, kannst machen, was du willst, aber Krustentiere vertrage ich nicht oder so. Es gibt immer Möglichkeiten.
Aber
ich kann es nicht jedem recht machen. Das geht einfach nicht.
Ja. Ja.
Und das ist eine Rückentwicklung. Tut mir leid. Mhm. Und deshalb finde ich es ganz gut, wenn es jetzt auch vegane Lokale gibt und vegetarische Lokale. Dann gehen nämlich die in die vegetarischen Lokale und in die veganen Lokale, die nicht in die richtigen wollen. Alles wunderbar.
Ja, ja. Klar, man geht ja auch nicht in ein veganes Lokal und fragt, ob es vielleicht ausnahmsweise einen Schweinsbraten gäbe für heute Mittag.
Mach das mal, dann hast du aber, dann ist aber die Hölle los.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache für die Rolling Pin Convention. Du fragst dich, was die Zukunft der Gastronomie und Hotellerie bereithält, dann darfst du die Rolling Pin Convention Austria auf keinen Fall verpassen. Mit über 50 renommierten Speakerinnen und Speakern, 4 inspirierenden Welten und 4 Bühnen zieht dieses Symposium jährlich 8000 begeisterte Besucherinnen und Besucher an und ist somit das größte seiner Art in Österreich. Lass dich in unsere vielfältigen Welten entführen und lausche den kreativsten Köpfen der Branche durch mitreißende Demonstrationen, spannende Keynotes, anregende Gespräche und exklusive Masterclasses erfährst du, wohin sich die Gastronomie wirklich entwickeln wird. Erkunde unsere interaktive Expo-Area, die sich auf über 6000 Quadratmeter erstreckt, triff auf faszinierende Produzenten und Lieferanten, die dich und deine Gäste garantiert ins Staunen versetzen. Lass dir diese Gelegenheit also nicht entgehen und check dir jetzt noch dein Ticket. So viel können wir dir versprechen, du wirst begeistert sein. Alle Informationen zur Rolling Pin Convention vom 13. bis zum 14. Mai 2024 in Graz findest du in unseren Shownotes und unter www.rollingpinconvention.at. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast. Sehr spannend, was du jetzt gesagt hast, auch im Hinblick auf Bocuse. Ich finde, das wird oft, wie soll man sagen, ich finde, das ist ganz oft nicht ganz klar, auch in der kulinarischen Geschichtsschreibung, finde ich, wird das manchmal noch vernachlässigt. Ja, Bocuse war natürlich auch unter handwerklichen Gesichtspunkten ein Erneuerer der Cuisine Française, hat da sehr neue Akzente gesetzt, aber einer seiner größten Verdienste, so wie du es jetzt gesagt hast, ist ja, dass man nicht mehr in ein Hotel-Etablissement spaziert und dort einfach mal sagt, ich möchte das und das und das, sondern er hat den Koch als handwerklicher Künstler, den Koch als Figur, als Unternehmer vor den Vorhang gebracht. Ja, also man durch Bocuse ist man in ein Restaurant zum Chef gegangen. Ja. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, was für eine Auswirkung das gehabt hat.
Natürlich.
Heute für uns ein Selbstverständnis. Wir gehen zu einem Drei-Sterne-Koch.
Aber das war sein größter Verdienst. Also die Nouvelle Cuisine, die hat er nie gemacht. Wir hatten das einfach so genannt, aber wir haben vorher genauso gekocht wie hinterher. Und er war ein Klassiker. Er hat die Klassik zwar reformiert, also wir haben keine Platten gemacht. Man kann das ja genau verfolgen, von Escoffier über Point bis Bocuse, was sich da alles getan hat. Und das hat sich alles zum Vorteil entwickelt. Also keine Garnituren mehr, die man nicht essen kann, keine Platten mehr, wo alles kalt ist, bis es endlich rauskommt. Und die größte Revolution bei der Nouvelle Cuisine war auch die von Michel Gérard in Paris, die ich mitgemacht habe, dass wir grundsätzlich alles auf dem Teller angerichtet haben. Das haben wir in Deutschland auch gemacht, der Eckhardt und ich und viele anderen. Wir haben das Ganze weggemacht und wir haben damals den Service wieder zum Tellerträger degradiert. Auch aus bestimmten Gründen, weil die Küche immer die Underdogs waren. Die haben nie was vom Trinkgeld abbekommen und so. Wir haben gesagt, Service muss sein, Service ist wichtig. Aber verdammt nochmal, es ist nicht das Wichtigste, weil ihr seid nur Vermittler zwischen der Küche und dem Gast. Und heute dreht sich's Gott sei Dank wieder, indem man einfach weiß, dass es auch Spaß macht, mal zu flambieren am Tisch oder ein Entrecôte zu tranchieren. Das wird auch wieder kommen, obwohl es heute noch schrecklich schwerer ist wie damals, weil wir haben ja alle viel weniger Personal. Aber mach mal im Restaurant an einem Tisch eine Crêpe Suzette. Dann hast du wie so ein Tack-Tack-Tack, wie die Dominosteine. Dann hast du auf einmal 8 Stiche, die auch den Crêpe Suzette wollen. Ja. Und das ist Gastronomie und das wird auch wieder kommen. Aber das geht halt nur in kleinen Läden. Ich finde es auch furchtbar, dass 3-Sterne-Läden heute gerade mal 28 Kuvert machen. Da laufen 10, 12 Leute rum, die beschäftigt sind und die haben nur 8 Tische. Und verdammt, wir haben damals natürlich 24 Köche gehabt in der Küche, von denen natürlich immer nur 16 oder so da waren, weil wir jeden Tag auf hatten. Und wir haben unter der Woche mittags und abends 40 Kuvert gemacht und am Samstag Abend 150 Kuvert beim Bocuse, 3 Sterne. Und am Sonntagmittag nochmal. Das heißt, die Nacht war für uns mit Ausgang noch dazwischen so ungefähr 3 Stunden. Und wir haben das alles überlebt. Und das hat uns auch Freude gemacht. Und heute denkt ein Michelin, das weiß ich belegt von einem Kollegen in München, der jetzt ein ganz tolles Lokal in Freiburg hat. Der hat die besten Köche in München geschaffen mit seinen Lehrlingen. Der kam auch aus der Kaderschmiede vom Eckhardt im Tantris. Aber der hat ein ganzes Hotel vom Frühstück übers Personalessen für die Hotelgäste, alles aus einer Küche gemacht, hat ein sensationelles Restaurant betrieben, hat aber immer nur 1 Stern bekommen. Seine Schüler hatten alle plötzlich 2 gehabt. Einer sogar 3 jetzt. Aber er hat nie einen Stern mehr bekommen, weil man der Meinung war, man kann in dieser hohen Qualität nicht ständig gut kochen, wenn man für so viele Leute macht. Was für ein Quatsch. Ja. Die Jungs von Michelin, die kennen das Handwerk nicht. Es gibt Köche, die das können. Und es gibt auch Köche, die ihre Mannschaft so motivieren können, dass die das machen.
Ja. Das Hans hat ja auch, ich glaube, 120 Kuverts teilweise zu Mittag auf 2-Sterne-Niveau rausgeschossen.
Ja, und? Das ist okay, das kann man. Das ist wie Hochleistungssport, das kannst du nur nicht jeden Tag machen und ohne freien Tag. Dann geht's nicht, jedenfalls nicht auf Dauer.
Ja, ja. Ist spannend jetzt auch, du hast Eckhard Witzigmann erwähnt, der in deinem ersten Buch ein großartiges, finde ich, Vorwort geschrieben hat, wo er auch ein bisschen auf euer Kennenlernen eingeht. Da erzählt er, wenn ich mich richtig erinnere, dass er dich, glaube ich, als 14-Jährigen kennengelernt hat. Ja. Bei dir zu Hause im Restaurant deiner Eltern und da hast du ihm damals schon gesagt, ich werde Koch.
Ja, klar. Nee, aber der Eckhardt kam ja immer mit dem Fahrrad und mit seiner damaligen Frau, der fuhr ja Rennrad, der war ein ganz bekloppter Sportler auch.
Nicht nur Koch. Wo er die Zeit hergenommen hat, verstehe ich bis heute nicht, weil er war ja bei den Häberlins damals.
Ja, aber Häberlin war trotz 3 Sterne immer ein Familienbetrieb und das war eine ganz andere Atmosphäre wie beim Bocuse. Bocuse war Fremdenlegion und Häberlin war Familienbetrieb.
Ach so.
Und deshalb hat er mir auch übel genommen, als ich in meinem Buch geschrieben habe, dass der Eckhardt beim Bocuse nur 3 Monate da war. Da hat er mich schwer zerrupft hinterher. Wie kannst du das nur sagen? Und was weiß ich was. Dann habe ich gesagt, Eckhardt, wo du herkamst, die haben auch viel gearbeitet, aber es war eine ganz andere Atmosphäre. Der Laden war ganz anders geführt. Und die haben auch sehr viel gearbeitet, haben aber einen Tag zugehabt. Und an dem freien Tag ist er auf sein Rennrad gestiegen mit seiner Frau. Und dann sind die in Schwarzwald gefahren und was weiß ich was. Und zwischendurch hat man mal im Schwarzen Adler kurz gehalten und dann gab es ein Glas Shampoos wieder für den Speed und dann war wieder gut.
Der Sprit.
Ja, genau. Ja, das ist alles schon sehr, sehr lange her und ich hoffe, es geht ihm gut. Er lebt jetzt nicht mehr in der Stadt, er ist jetzt irgendwie außerhalb vom Tegernsee. Mir macht das ein bisschen Bedenken, weil da ist nichts los oder jedenfalls nicht das los, wie wir uns immer in München gesehen haben.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, immer ein bisschen am Ball zu bleiben.
Ja, es ist sehr verlockend, finde ich, dich auch zu fragen, mit all diesen großen Legenden, mit denen du zusammengearbeitet hast, mit denen du immer auch als der etwas Jüngere gelernt hast, kannst du das sagen, wer von denen dich am meisten langfristig geprägt hat? War es Michel Gérard, war es Bocuse, war es Witzigmann auf seine Art?
Also Witzigmann ist ja nur ein Kollege. Wir haben nie zusammengearbeitet, höchstens mal für den Herrn Scheel oder die Königin Elisabeth. Dann haben wir Menüs zusammengekocht in Bonn, in der Villa Hammerschmidt. Aber ich habe nicht bei dem gearbeitet und er hat nicht bei mir gearbeitet. Wir sind parallel quasi erwachsen geworden aus verschiedenen Schulen. Ja. Und das ist auch gut so gewesen. Und von meinen Chefs ganz schwierig, weil ich hatte ein verdammt großes Glück, dass ich nicht nur beim Bocuse war, ich war in Lyon im La Combe, das war ein Metzger, der hat seine Andouillette gemacht, der hat seine Saucisson de Lyon gemacht, die ich heute wieder mache mit meinen Schweinen. Also Basic, Tournus auch, Duclos war auch ein Basic-Laden. Und dann habe ich aber gleichzeitig, und das war ja für den Bocuse, ich war beim Bocuse 1,5 Jahre, und dann war mein Wunsch, zu Michel Gérard nach Paris zu gehen. Und obwohl die beiden befreundet waren, hat er mich erstmal zusammengeschissen und hat gesagt, was willst du in dem scheiß Paris? Weil es gab immer dieser Kampf zwischen der Provinz und Lyon und Paris. Und die waren die besten Freunde. Alle, Nanton, Duclos, wie heißt denn der andere nochmal, in Trois-Gros, die haben alle an einem Strang gezogen. Und dann hat er gesagt, na dann geh halt nach Paris zu Michel Gérard. Und der hat aber damals wirklich alles schon auf dem Teller gemacht. Ein ganz kleiner Laden. Ich glaube, wir haben 36 Kuvert gemacht. Das war der erste kleine Drei-Sterne-Laden, den es gab.
Übrigens. Ich wollte gerade sagen, das klingt für die damalige Zeit extrem
völlig geil. Revolutionär, ja, in einem Viertel drin, wo es keine Parkplätze gäbe. Wenn die Madame Comtesse de la was weiß ich was da hinten mal pinkeln musste, dann mussten 8 Leute aufstehen, war so eng. Der Kellner war zwischen 2 Tischreihen eingeeint, der konnte weder eine rauchen noch pinkeln gehen, 2,5 Stunden, weil wir haben die Teller über die Gäste lupfen müssen vom Buffet, um an die 2. Tischreihe zu gehen, wie in einem Bistro und das mit 3 Sternen. Und der hat mir das gelernt, auch der hat auch Marketing gemacht, aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Und er hat den Luxus so runtergetrimmt, der drumherum war. Also mit Service, mit Oberkellner. Beim Bocuse hatten wir 3 Servicebrigaden, ne? Mit, glaube ich, 4 Oberkellnern damals schon. Und der hat seine damalige Frau und einen Kellner gehabt. Und wir waren in der Küche zu viert mit ihm, aber er war mehr draußen wie drin. Und da habe ich viel gelernt und dann habe ich natürlich auch das Glück gehabt, von dem spricht heute keiner mehr. Das war der Gualtiero Marchesi, weil da bin ich ja auch noch hingekommen, aber per Zufall, weil ich einfach irgendwann gesagt habe, ich muss mal was anderes sehen. Das Französische, die Haute Cuisine geht mir langsam auf den Wecker. Das ist zu viel, too much. Ja, und dann habe ich
ja das wirklich eine Italien-Zeit gehabt.
Ja, ja. Und dann bin ich einfach nach Italien und bin da von Ort zu Ort gefahren am Lago Maggiore. Ich war überall und habe mir das angeguckt und habe per Zufall den Riccardo kennengelernt. Der hat seine Pasta gemacht und alles. Ristorante Guacchette in ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, aber ist egal. Dort habe ich dann, der hat mir nach 2 Essen, hat er gesagt, du bist Kollege und konnte Gott sei Dank Französisch. Mhm. Und am 3. Tag war ich in der Küche, habe bei dem 6 Wochen gearbeitet, habe geguckt, gelernt und am freien Tag sind wir wie meine Eltern hunderte von Kilometern gefahren, um das und das Lokal zu sehen. Und dann hat er zu mir gesagt, morgen gehen wir nach Mailand, dann gehen wir zum verrücktesten Koch aus Italien, der sehr umstritten ist, weil der ist völlig Meschugge. Italien arbeitet mit Klassikern und die hätten den damals fast gesteinigt, weil der Spaghetti lauwarm mit Kaviar gemacht hat. Also der hat ganz, ganz reduziert gekocht. Ja. Was kein und die Italiener, im Michelin hatte der 3 Sterne und bei den italienischen Dingern hat er gar nichts, weil die haben alle geflucht. Die Italiener sind auch sehr konservativ. Ne? Und wenn du mit einem Italiener Krach kriegen willst, dann musst du nur sagen, die Spaghetti von deiner Mama sind besser wie die von seiner Mama. Dann ist schon die Hölle los. Und bei dem habe ich auch, glaube ich, ein halbes Jahr gearbeitet in der Küche und der Laden war damals fast immer leer. Also mittags hatten wir 2 Tische und abends hatten wir 6 Tische von 11. weil der war so weit weg. Und das, was später in Spanien passiert ist, das war bei dem schon in Mailand. Und als mich mein lieber Herr Tim Melzer nach Spanien geschickt hat, hat mich der Spanier erstmal ganz arrogant und schlecht behandelt. Und dann hat er mich scheinbar, während ich gekocht habe, gegoogelt und hat gesehen, dass ich beim Gualtiero Marchesi war. Und auf einmal kam er angeschlichen, konnte Französisch, hat mir sogar noch heimlich das Rezept zugeflüstert für diese komischen Plastikblätter, die da oben drauf sind. Ja.
Wirklich?
Ja, und dann habe ich dem aber gesagt, hör mal, dein Gericht ist geil mit den Carabinieri und mit der Mantelcreme. Aber die Dinger da oben drauf, das ist Showkacke. Du musst die krokant machen, weil ein richtig gutes Gericht hat immer zwei Komponenten. Cremig und krokant. Es muss was zum Beißen da sein. Und deine komischen Blätter sind nur Kackshow. Ich mache die jetzt richtig. Und dann habe ich die knallhart gemacht zum Knacken. Und natürlich habe ich dann wieder keine Punkte bekommen. Aber das ging mir eher am Hintern vorbei.
Weiß der Tim Melzer, dass er dir damals das Rezept zugeflüstert hat?
Nö. Aber es war eh zu spät, weil ich habe eine halbe Stunde verloren von meiner Zeit, weil der Sack zu spät in den Laden kam, Spanier natürlich. Und sein Personal hat mich um 9 nicht reingelassen mit dem Termin, mit dem Aufnahmeteam. Wir saßen im Auto bis 9:30, bis der Sack kam. Und dann durfte ich erst anfangen zu kochen.
Ja, ich muss sagen, eine meiner Lieblingsmomente, vielleicht sogar der Lieblingsmoment bei Kitchen Impossible von mir, ist, wo dich Tim Melzer ins Burgund schickt, damit du ein Bœuf Bourguignon machst, im Glauben, dass du grandios scheitern wirst daran. Und ich finde, das ist eine der besten, weiß nicht, 30-Minuten-Sequenz dann bei Kitchen Impossible. Du schüttelst dieses Bœuf Bourguignon aus dem Ärmel, dann gehst noch ein bisschen auf eine Verkostung, lässt das Bœuf Bourguignon schön vor sich hin schmoren, kommst zurück, zack, servierst das, alles super Paletti.
Ja, aber die Hintergrundgeschichte war die, ich habe ihm auch sofort angerufen dann und habe gesagt, sag mal, hast du einen Knall? Wenn du mehr bei mir auf dem Falkenhof gewesen wärst, dann wüsstest du, dass ich das jede Woche koche, du Depp. Na, das war ja zu spät. Und ich habe wirklich geglaubt, wo ich das Ding aufgemacht habe, hey, der will mich jetzt verarschen, gleich kommt noch eine andere Kiste. Aber nein, das war sie. Und den Jungs, wo ich war, in dem Lokal habe ich dann auch ein bisschen gezeigt, wie man das Bœuf Bourguignon richtig macht, weil in der Soße kochen. Die haben das längst im Konvektomat einzeln gemacht und die Soße auch einzeln, so wie man es heute macht. Aber die Hintergrundgeschichte war die, Tim, wenn du mich nach Frankreich jagst, jagst du mich bestimmt ins Burgund, das habe ich geahnt. Aber denk dran, ihr Hamburger Säcke, ihr habt keine Ahnung von Wein. Dann müssen wir auch eine anständige Weinprobe machen, wenn es im Burgund ist. Dann hat er gesagt, ich kann dir doch nicht sagen, wo das ist. Dann habe ich gesagt, du brauchst es mir auch nicht sagen. Aber wenn du Burgund sagst, dann suche ich ein Weingut raus, wo wir hingehen und machen eine anständige Probe, weil das gehört dazu.
Ja.
Und dann habe ich die gefragt, ja, ist es jetzt Beaujolais, ist es Nordburgund? Das können wir dir nicht sagen. Dann habe ich gesagt, dann leckt mich mal, dann macht, was ihr wollt. Und dann haben die mich am Vortag zu einem Negociant geschickt, der scheiße war. Der hat 14 Weine, habe ich probiert, und davon konntest du gerade 2 trinken, der Rest konntest du dem Esel ins Ohr schütten. Und dann habe ich eine Probe gemacht, dann hat er mich gefragt, ob es mir gefallen hat, und dann hat gesagt, ja, 2 Weine konnte man trinken. Ich wusste nicht, dass der in der Jury sitzt, das war mir aber auch egal.
Ach,
ja, natürlich. Ja. Und dann am nächsten Tag bin ich in der Küche, dann sage ich zum Besitzer von dem Ding, sag mal, kennst du nicht einen jungen Winzer, der richtig geile Weine macht, aber den noch keiner kennt? Weil da würde ich noch gerne hin. Spätestens morgen. Morgen sind wir noch da. Und dann hat er gesagt, natürlich habe ich einen. Und dann hat er geschnippt, er saß vorne an der Bar, hat mir den vorgestellt. Dann habe ich gesagt, wo ist dein Laden? Dann hat er gesagt, hier an der Kirche, 300 Meter.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich eine Idee. Das war wirklich improvisiert. Dann bin ich zu dem Team gegangen, habe gesagt, Leute, mein Bœuf Bourguignon schmort vor sich hin. Das Püree habe ich schon am Laufen. Da brauche ich nur noch die Milch und die Butter heiß machen. ich habe jetzt Zeit, wir machen jetzt eine halbe Stunde eine Weinprobe. Dann haben die gesagt, Herr Keller, das geht gar nicht. Also ich hatte 3 Filmteams von morgens um 7 bis nachts um 10. Die mussten sich ja abwechseln mit der schweren Kamera auf dem Rücken. Ja, ja. Ich habe den ganzen Scheiß alleine gemacht immer. Und dann haben die gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn das nicht geht, dann gehe ich jetzt in mein Zimmer, mache die Weinprobe alleine und ihr kocht die Scheiße zu Ende. Und dann ging es 5 Minuten und dann haben sie gesagt, gut, wir machen die Weinprobe. Dann haben sie sich darauf eingestellt. Und da war die Weinprobe wirklich so toll, dass ich nicht gespuckt habe, sondern ich habe getrunken.
Könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern, ne? Bei den Bildern.
Und das war wirklich witzig. Ja, und dann saß halt der Typ wieder am Tisch und er hat mir dann auch ein bisschen wenig Punkte gegeben. Aber ich glaube, ich habe ja nur einen halben Punkt verloren.
Obwohl ich glaube, das ist, also das ist jetzt schon ein bisschen lange her. Ich glaube, es ist 3-4 Jahre her. Aber
ja, einige Jahre schon, ja.
Ja, ja. Also, aber ich glaube, du bist da, also zumindest mit dem Böff bist du sehr gut ausgestiegen, glaube ich.
Ja. Und er musste ja die Poularde machen in der Salzkruste bei meinem
übrigen
Jahr. Und da habe ich dem Anibal, meinem ehemaligen Küchenchef, gesagt, Anibal, du machst 2 Pouladen in der Salzkruste, weil das ist hyperschwer, den Punkt zu finden, wo die fertig sind. Ja. Anibal, sparsam erzogen, wie er war, hat natürlich für den Test nur eine Poulade gemacht und hinterher hat er gesagt, ja Chef, der kann doch keine 2 Pouladen essen. Da habe ich gesagt, du Idiot, das ist doch fürs Fernsehen. Ob der sie frisst oder nicht, ist doch egal, du hättest müssen 2 machen. Ne? Und so hatte er auch Zeit zu üben. Dann hat er nämlich einen Test gemacht mit einer Poulade. Aber die war ja trotzdem nicht durch. Aber er hat natürlich sehr viel Charmevorteil und ist trotzdem sehr gut bewertet worden, obwohl die Keulen noch roh waren. Aber da muss man durch.
Charmevorteil finde ich ein gutes Wort.
Ja, er wirkt ja nicht charmant, aber er hat wirklich einen Charmevorteil bei sehr, sehr vielen Leuten. Und er ist ja auch gut. Er kann wirklich was, er hat ein Feeling. Ja. Und es ist für mich die einzige Sendung, ich habe meine eigene noch nicht gesehen, die ich gut finde, weil ich höre ständig Leute, die sagen, Mann, das kannst du gucken, das ist spannend. Und es ist auch spannend, ne? Weil da wird nicht gefaked, also wirklich nicht, null. Ja. Ne? Ja. Und er hat ein riesen Team, die für ihn arbeiten und die machen auch einen tollen Job. Ne? Und das hast du eigentlich nur, wenn du auch ein guter Chef bist.
Ja, ich habe mal wo gelesen, dass, glaube ich, jede Kitchen Impossible-Folge, glaube ich, 9 Monate lang geschnitten wird im Studio dann anschließend. 9 Monate.
Ja, klar.
Also, ich finde, man sieht es, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 9 Monate sind. Aber
und bei der Schlusssendung, wo wir dann im Studio saßen, wo das immer wieder in Sequenzen gezeigt wird und so, hat er gesagt, du bringst den Wein mit, damit wir keinen Fehler machen. Da habe ich gesagt, das hätte ich sowieso getan, du Depp. Und dann haben wir wirklich, wir haben aus Magnumflaschen getrunken. Und am Schluss, wenn man sich dann in die Arme fällt und das Ergebnis sieht, das mussten die 2-mal filmen. Beim ersten Mal sind wir beide rum auf den Boden gelandet. Wir waren voll wie die Eimer. Und wenn die gewollt hätten, hätten die mich auch können schlecht dastehen. Aber das haben sie nicht gemacht. Und das ist halt immer noch das ist immer noch Qualität und gute Leute, weil diese ganz billige Kacke, die da heute in den Medien läuft und in den Zeitungen da mal schnell nur die verkürzte Headline rausmachen, da kann man mehr Leute mit aufregen. Das ist nicht sein Stil.
Ja, ja. Franz, jetzt sind wir fast schon ein bisschen lange am Quatschen, ich sehe es, aber
habe ich schon wieder alles tot gequatscht?
Nein, die Zeit geht nur so schnell, aber umso besser mit. Ich könnte ja ewig zuhören. Wie sieht es bei dir in der Zukunft aus? Hast du irgendwelche Zukunftsprojekte? Ich nehme an, du konzentrierst dich weiterhin zur Freude aller auf deinen Falkenhof, auf die Events dort auch, Kochkurse, Menüabende. Was bringt so für dich die Zukunft? Hast du Gedanken dazu? Hast du Pläne, Projekte?
Natürlich. Die hat man hoffentlich immer zu viel und versucht, so viel wie möglich noch zu verwirklichen. Zurzeit koche ich ja ganz viel bei Kollegen auch. Das hat auch den Hintergrund, bei mir kann ich nur für 14, 18 Leute kochen, will ich auch nicht mehr, weil ich koche das ja auch wirklich alles alleine und habe vielleicht ein paar Leute, die mir helfen im Service und so. Also das mache ich wirklich in sehr kleinem Stil, alles auf Neudeutsch am Küchentisch. Und das macht Spaß mit den Tieren auch, aber mein Sohn ist inzwischen auch viel auf dem Falkenhof. Ich habe noch einen Traum, natürlich. Und der wäre gerade aus gegebener Situation und Anlass. Ich weiß nicht, ob es ein Traum bleibt. Nicht alle Träume kann man verwirklichen. Ich würde am liebsten mit jungen Leuten, einfach um denen zu helfen, das auch durchzusetzen, ein kleines Lokal machen. Nicht klein in der Gästezahl, sondern einen ganz normalen Laden und da einfach plat du jour mäßig kochen.
Bistro.
Das gibt's an dem Tag, das kannst du schon im Internet sehen, am nächsten Tag gibt's das und das und basta. Und es gibt nur das und mit ganz wenig Personal, mit alles wirklich natürlich selber gekocht, mit hochwertigen Produkten und das einfach mit jungen Leuten zu machen, wo ich dann sagen kann, okay, wir sind jetzt drauf, das läuft, ich hau wieder ab, macht ihr weiter. Weil ich bin mir sicher, dass der Moment gekommen ist, um nicht nur zu jammern und nicht nur zu sagen, wir haben kein Personal mehr und die Preise und alles wird teurer und die Leute sind nicht bereit, noch mehr zu bezahlen. Im Gegenteil, reinzuhauen, darauf reagieren, zu sagen, wir machen ein Essen, das kostet, sag jetzt mal 33 Euro und das gibt's. Gefällt's euch, ist gut. Gefällt's euch nicht, tant pis, dann geht er irgendwo anders hin. Und ich bin mir sicher, dass das laufen wird.
Und da schwebt dir was vor, eher in einem urbaneren Gebiet oder am Land? Oder was schwebt dir da vor?
Also ich denke, um so eine Initiative zu zünden, müsste man schon in eine Stadt. Das kann wieder in der unmöglichsten Gegend der Stadt sein, weil früher waren die besten Läden immer nicht im erstklassigen Viertel, wo es teuer war, sondern die waren in der Bronx. Ja. Das kann man heute wieder machen. Aber es muss schon ein gewisser Hintergrund da sein, sodass du, sagen wir mal, von 1000 Leute wenigstens 60, 70 ansprechen kannst, die in deinem Umfeld sind. Und ich glaube, dass das konzeptionell gedacht wirklich ein Ding wäre, das läuft.
Ja, großartig. Es klingt großartig. Und hiermit wirklich der Aufruf von Franz Keller auch an alle ambitionierten, leidenschaftlichen, jungen Hörerinnen und Hörer. Meldet euch direkt beim Franz, oder?
Und Köche.
Köche, natürlich. Köche. Meldet euch direkt beim Franz. Wer weiß, was es da alles zu tun geben wird, wer weiß, was da rauskommt.
Es gibt keine schlechten Zeiten, es gibt nur Veränderungen und mit denen muss man klarkommen.
Auch das großartige, hoffnungsvolle und hemdsärmelige Abschlussworte von einem der ganz, ganz Großen unserer Branche, lieber Franz Keller. Vielen lieben Dank.
Ich danke.
Dass du heute da warst, für das Gespräch, das uns ein bisschen auch zurücktransportiert hat in frühere Zeiten mit trotzdem sehr, sehr treffsicheren Gegenwartsdiagnosen, Lösungen. Es hat unheimlich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und vor allem dir zuzuhören.
Für die Zukunft gehört auch immer die Geschichte dazu. Das Danke, stimmt. Alles Gute.
Alles Gute euch allen und wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge Rolling Pin Talks.
Danke, ciao.
Ciao an alle.